das Bühnendasein lernt man ja auch in der katholischen Kirche, weil es gibt nach wie vor kaum eine Institution, die nicht nur so viel Sprengstoff bietet, an auch Wahnsinn, und aber auch an Show. Ne? Das muss man immer noch nach wie vor sagen. Also das ist... Und es quält ohne Ende, dass du immer über dieses beschissene Thema da schreibst. Es geht einem irgendwann auf den Keks, aber alles hängt mit diesem Thema im Moment zusammen. Das Kabarett war früher ja auch eher so eine, auch ein bisschen so ein Wutkanal. Ich komme mir vor wie ein Mülleimer. Genauso sollen die Kabarettisten auch sagen, ich verstehe die Welt auch nicht. Das fehlt mir wahnsinnig.
Das ist Sportlust. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, Funktionäre, Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflig. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. Lefthand. Er ist Fundrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport, vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit Ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was Sie antreibt.
Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
Eigentlich muss man ihn nicht vorstellen. Er ist Kabarettist mit Beiträgen in den Mitternachtsspitzen und der Harald-Schmidt-Show. Regelmäßig hört man seine Stimme im Radio. Als Moderator hat er seit 1996 über 40 Produktionen an internationalen Varietés übernommen. Den meisten Münsteranern aber ist er durch den satirischen Jahresrückblick Storno die Abrechnung bekannt. Herzlich willkommen, Thomas Philipsen.
Hi, schön, dass ich mit euch sprechen kann.
Super. Man kommt an dem Thema leider momentan nicht so richtig vorbei, aber normalerweise würdest du momentan auf der Bühne stehen, vor ausverkauften Hallen. Was machst du momentan? Gibt es was, woran du derzeit auch arbeitest?
Ja, wenn ihr jetzt einen Videopodcast wärt, dann könnte ich euch zeigen, dass ich draußen eine Hütte gebaut habe. Das war der erste Lockdown und ansonsten arbeite ich aber natürlich auch noch als Kabarettist. Ja, natürlich. Nein, ich beschreibe sehr, sehr viel und das ist ja keine Sache, die jetzt die man beruflich macht, sondern das ist ja in einem so drin. Das macht man ja einfach so weiter. Ne? Trotz alledem ist es natürlich im Moment eine sehr, sehr schwierige Zeit für alle Kollegen und Kolleginnen, weil man diesen Output nicht hat. Also wir brauchen ja die Menschen, mit denen wir die Geschichten erzählen können. Ne? Und die Geschichten, die sitzen jetzt alle irgendwo auf der Lippe, aber können nicht raus. Das ist ein bisschen hart. Mit Storno selbst machen wir es so, dass wir zu dritt immer wieder so, wie wir jetzt Zoom-Konferenzen machen und miteinander uns austauschen, wenn der Lockdown es dann je nach Phase erlaubt, natürlich dann uns auch treffen. Wir machen viele Wanderungen und das aber alles fängt das natürlich letzten Endes nicht auf, dass wir die Bühne sehr, sehr, sehr vermissen. Ich brauche das besonders. Also ich habe meinen Beruf immer über das Begegnen mit den Menschen definiert. Ich habe die Stücke immer so entwickelt, dass die sich sukzessiv Stück für Stück so entwickeln. Ich habe wenige Sachen geschrieben, die also von vornherein fertig und dann Wort für Wort so vorgetragen wurden, sondern ich brauche immer die Reaktion der Menschen. Deswegen ist das also echt eine harte Zeit. Ich muss dazu allerdings sagen, es gibt Kollegen, die es noch viel, viel härter erwischen. Viele Theater und viele, viele Menschen, die an den Theatern hängen, über die ganz wenig nur gesprochen wird, wo man mittlerweile schon sehr, sehr viele Lebensläufe sieht, die sich in diesen letzten 10 Monaten dramatisch verändert haben. Ne?
Jetzt muss man unseren Hörern wahrscheinlich erstmal kurz erklären, weil wir ja nun ein Sportpodcast sind, warum wir uns mit dir unterhalten.
Ja. Jetzt aber. Jetzt aber.
Zunächst einmal hast du selber ja auch Sport studiert, aber du bist in Münster, sieht man dich bei den WWU Baskets auf der Tribüne, man sieht dich beim Münsterland Giro, du bist Zaungast bei vielen Sportveranstaltungen und hast ganz viele Jahre die Sportlerwahl in Münster moderiert. Das heißt also, die meisten unserer Gäste wirst du zumindest einmal in deinem Leben auf der Bühne getroffen haben. Was ist so deine persönliche Verbindung? Hast du irgendwas, wo du dich ganz besonders dran erinnerst? Also gerade diese Sportlerwahl auf der Bühne, in der Moderation mit Alex zusammen oder...
Ja. Ganz, ganz viele. Das waren ja, Alex, musst du jetzt sagen, ich weiß gar nicht, 15 Jahre, 14 Jahre oder so, 13? Ich weiß
ja, also ein halbes Leben, ne? Also fast eine Pubertät.
Ja, genau. Und ich bin noch gar nicht rausgekommen. Also von daher, also da habe ich ganz, da könnte ich jetzt lange drüber erzählen. Das ist ja, in der Entstehung war das ja so, auf mich kam damals, ich glaube, es war dein damaliger Chef, Alex, ne? Peppenhorst.
Ja, genau.
Er kam auf mich zu, nachdem er mich im Varieté gesehen hat und hat gesagt, kannst du dich da mal so beistellen und mit moderieren? Und Alex, du hast das damals, glaube ich, schon moderiert, ne?
Das war das erste Mal.
Genau. Genau, und dann sollte ich mich so da beistellen, mal so ein paar Scherze machen und irgendwie so. Und wir haben eigentlich vorher gar nicht richtig gesprochen, sondern trafen uns dann im Karstadt-Café. Und so fing das damals an. Und das war, genau. Da habe ich irgendwie gedacht, ey, was ist das denn? Ne? Ich bin Theatermensch, ne? Ich kam da so rein und dann waren da über so Stellwände und ne, Alex und Bäumchen, so 80er-Jahres-Style, so die Bäumchen, die man nicht gießen muss. Und irgendwo hinter diesen Bäumen und diesen Stellwänden saßen die Sportler. Ich will es nicht zu dramatisch machen, aber es war für einen Theatermensch irgendwie eine etwas schräge Situation. Und dann hatte der Uwe Peppenhorst gesagt, komm, lass uns doch dahin bringen, wo ich dich kennengelernt habe. Kann man das nicht irgendwie an einen besseren Ort, an einen Theaterort bringen? Und so sind wir dann damals ins GOP und haben da wunderbare, wie ich fand, wunderbare Jahre da verbracht und haben da Alex und ich zusammen mit ein paar Leuten von der WN das so über Jahre immer weiterentwickelt, weil das ein gar nicht so leichtes Format ist. Viele Menschen müssen auf die Bühne, die sind wichtig, die Sportler müssen geehrt werden. Das macht nur an so einem Abend dann so zwischen 30 und 40 Auf- und Abgängen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich erinnere mich an sehr, sehr viele tolle, lustige Sachen, an Battles zwischen Gewüsenick und Christian Keil mit Hochhalten, ich weiß gar nicht, Tischtennisball hochhalten und Gewüsenick zeigt ja vorher noch King of Münster, ne? Hat er sich extra in seine Wade tätowiert, glaube ich, ne? Ist das richtig, Alex?
So ungefähr.
Genau. Ja. Und verlor dann zur großen Freude aller gegen Christian Keil aus Liefenbeck. Ich erinnere mich an Telefonate mit einem Beachvolleyball-Duo. Ich kriege den Namen nicht mehr hin, die ersten beiden, die so erfolgreich waren.
Heller Jurich und Rieke Brink-Abler, die in Australien waren.
Die in Australien waren. Und wir haben live mit denen telefoniert und genau. Das war so lustig, die wollten gar nicht auflegen. Und dann haben wir die während der Show, ne, sehr lange, genau, über zwei Programmpunkte immer weiter dazugenommen, haben gesagt, ja, Heller, wie ist das jetzt für dich? Und die sagte dann, aus Australien melde ich mich. Bis hin zu so einfach schönen Geschichten. Jetzt zum Schluss erinnere ich mich an eine schöne Kategorie, viele Sportler oder Leute, die um den Sport rum sind. So Marco Lenz, den viele von den WWU-Baskets als Batman-Putzer zwischen den Pausen, Schweißputzer und dann eben auch wichtiger Assistent da, der alles zurechtlegt in der Mannschaft. Bis hin zu der schönen Geschichte mit Dennis Heidmann. Das hatten wir, glaube ich, vor 3 Jahren oder so, der den Weltrekord im Dauertennisspielen aufgestellt hatte und erzählte von Wahnvorstellungen in der 76. Stunde, als er plötzlich Doppel spielte, obwohl aber nur ein Gegner da war und so. Also das waren sehr viele, sehr schöne Geschichten. Tolle Treffen und ich habe sehr, sehr viele nette Menschen da kennengelernt. Und viele Alte auch, die ich damals vom Studium kannte, die irgendwo mittlerweile in anderen Positionen sind. Also eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte. Und das natürlich nicht zuletzt, dass ich den Alex so kennengelernt habe. Zuerst über stell dich mal neben den und dann haben wir in unserer Verschiedenheit da, glaube ich, ein sehr lustiges Gespann mit viel Freude in den Jahren entwickelt.
Ja, es war tatsächlich auch ein bisschen Wettkampf. Es war wie DFB-Pokal. Auf der einen Seite ein Profi, der immer mit großen Augen guckte und sagte, was macht ihr hier um Himmels Willen? Und auf der anderen Seite der Hauptdarsteller aus Alleinspielschar, Nien Berge-West. Und das war ich. Und wir haben uns eigentlich immer ganz gut ergänzt. Und ich kann mich dran, ich habe immer gedacht, das schockt mich nicht. Da gehe ich einen Abend auf die Bühne, dann gehe ich runter und das war's. Tatsächlich ist es so, dass ich ab und zu mal davon träume, dass ich die Ergebniszettel, also die Ergebnisse vergesse, also diese Umschläge, in denen es steht, Dritter, Zweiter, Erster, dass ich die vergesse und auf der Bühne stehe und nicht weiß, was ich machen soll. Also ich träume vielleicht 2-3 Mal im Jahr davon, aber es passiert wirklich und ich weiß nicht, warum.
Ich kann dir sagen, warum, weil ich das ja so mehrfach gemacht habe. Ich kann mich an zwei Verlosungen erinnern, wo ich die gezogen habe und ganz einfach die ich gezogen habe, wieder in den Topf gelegt habe. Und am Ende der Veranstaltung kam Uwe Peppenhorst zu, das war irgendwie wahrscheinlich 2006, 2007 oder sowas, kam und sagte, wer waren denn die Sieger? Und ich sagte, keine Ahnung, weiß nicht, hast du nicht gemerkt? Und dann hatte ich die einfach wieder in diese 6.000 Karten reingelegt. Und ich weiß nicht mehr, wie viele da so So drin war. Ach, war sehr, sehr, sehr schön. Das war immer sehr lustig. Also ich habe jetzt gerade die Serie gelesen, wo die Juniorensportler, die ja zum Teil dann noch gute, große Karrieren gemacht haben. Und da merke ich immer, wie toll das ist. Auch, dass viele in den Nebensätzen da geschrieben haben, dass das so ein besonderer Auftritt war für die. Dass da mal so auf die Bühne gehen und dann dafür gewürdigt werden und tolle Musik. Und im GOP ist das einfach dann mit Artisten drumherum und so. Ich kann mich erinnern, dass mir mal nachts um 2:30 beim anschließenden Trinken ein Sportler sagte eben, boah, das war wie bei Wetten, das, sagte der so. Ne? Und das finde ich aber das Tollste. Ne? Nicht, dass wir wie Wetten, das waren, aber es war schon eine sehr griffige Show und sehr gut durchkonzipiert, glaube ich. Nachher sehr professionell mit Licht und allem drum und dran. Also es war tolle Zeit, erinnere ich mich gerne dran.
Tatsächlich ist es so, dass wir im Karstadt-Restaurant angefangen haben mit dieser Veranstaltung. Das war damals die Entwicklung aus dem kleinen Raum zu Karstadt, und da stand eine Bühne und die Strahler ballerten einem ins Gesicht mit ungefähr 48 Grad. Und tatsächlich, man wusste nicht, wo die saßen, und keiner hörte mehr zu nach 11 Minuten. Also diese Idee von dir, dass man ins GOP gegangen ist, die war natürlich gigantisch, und das hat immer Bock gemacht. Das war immer irgendwie was Besonderes. Und aber wenn ich jetzt zum Sport kommen sollte bei dir, dann stellt sich bei mir die Frage, ist dein Sportleben ungefähr so schwierig wie das Leben als Kabarettist, weil du bist ja in Paderborn geboren. In Bad Driburg gezogen. Mhm. Du stehst auf dem ersten FC Köln und wohnst jetzt in Münster.
Ja.
Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder? Das ist ja das Dreieck des Todes, oder?
Das Dreieck des Todes. Das ist auch wahrscheinlich dann die Basis meines Berufs. Genau so ist das. Also das ist so eine... Wie das zustande gekommen ist, du bist ja auch Gladbach-Fan, man ist da so als Kind so reingefallen. Mein ältester Bruder hat mich dazu gezwungen, muss ich dazu sagen. Wir mussten uns entscheiden. Mein Vater hatte das ausgesprochen. Wir sind 6 Jungen zu Hause und haben uns immer bei der nach dem Sportschau stattfindenden, dem danach stattfindenden Elfmeterschießen im Hobbykeller, gab es immer Schlägerei, weil immer jeder wollte dann, ich bin Hoeneß, ich bin und so. Und dann waren da immer natürlich... Jeder wollte immer der Sieger gerade aus der Sportschau sein. Und da hatte mein Vater irgendwann Papp auf, weil wir dann da irgendwie immer aufeinander lagen und uns durchgemöbelt haben. Und dann musste jeder bis zum nächsten Samstag die Entscheidung treffen, welchen Verein er sein möchte. Und mein großer Bruder kam dann zu mir rein, das war 1977, und kam zu uns ins Zimmer, zu meinem kleinen Bruder, und mir hat gesagt, das gibt eigentlich nur ein FC, das andere, das sind nicht mal Alternativen und so. Und dann sind wir Köln-Fan geworden. Und wir sind es bis heute geblieben, weil er hat natürlich groß getan, 77 DFB-Pokal, 78 DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft. Danach gebe ich gerne zu, kam nicht mehr viel. Aber das war ein toller Start, der uns bis heute zusammenhält. Die ganzen anderen Sachen, das ist sicherlich so, ich denke da auch oft daran, dass das so, diese Verschiedenheit, also sowas wie jetzt Kabarettist werden aus so einem Missionshaus in Paderborn, in der Ecke Paderborn, alle sehr katholisch und so, eine Mutter haben, die Schwäbin ist, die pietistisch erzogen worden ist, einen Rheinländer als Vater haben, der aus deiner Fanecke kommt, aus dem Niederrhein. Das ist schon wahrscheinlich so ein bisschen so die Brühe, in der das alles mal dann entstanden ist, auch dann Kabarettist zu werden oder auf die Bühne zu wollen, ja. Das Bühnendasein lernt man ja auch in der katholischen Kirche, weil es gibt nach wie vor kaum eine Institution, die nicht nur so viel Sprengstoff bietet, an auch Wahnsinn, und aber auch an Show. Ne? Das muss man immer noch nach wie vor sagen. Also das ist, hat man jetzt gesehen, Weihnachten ohne Corona, da fehlt dann so ein bisschen auch so dieses Heilige Nacht und Stille Nacht und schön die Orgel, Weihrauch, bis man umfällt. Sowas, das habe ich da gelernt.
Tatsächlich ist es so, da gibt es eine Parallele bei uns. Ich habe auch 5 Brüder.
Okay.
Und mein Bruder, der mir am nächsten ist vom Alter her, der stand auf Bayern München. Und damit war für mich klar, ich kann da nicht auf Bayern München stehen, weil A, würde ich ihm gerne eine reinsammeln, per se. Und ich stehe einfach auf die beste Mannschaft der Welt, auf Netzer, Henning Jensen, Allan Simonsen. War es für dich Heinz Flohe bei Köln, so der große Freigeist, auf den du abgefahren bist?
Genau, ich kannte die ganzen Geschichten um seine Persönlichkeit erst viel, viel später. Ne? Die waren ja dann manchmal auch ein bisschen schräg, sage ich mal. Er hatte ja dann auch so Kontakte ins Rotlichtmilieu und so was. Ne? Und sowas. Da wusste ich natürlich damals das nicht. Aber Heinz Flohe war damals natürlich so der Künstler. Ich fand ihn immer besser als sowas wie Overath, der war mir immer zu zart. Das fand ich immer so, der kam bei mir nicht an. Aber Heinz Flohe, der war eben so einer, den hast du angeguckt, dann bist du runter auf den Pöhler gegangen. Wir haben auch so einen schiefen Pöhler, was er hatte so eine Neigung, das war so eine Wiese. Dann haben wir mit den Kindern von der Straße dann immer gepölt und dann ging es immer nur darum, wer ist Heinz Flohe. Ne? Heinz Flohe ist natürlich schon. Aber natürlich auch die ganzen anderen, Prestin, Konopka, Weber war ja damals noch dabei im letzten Jahr und solche Leute natürlich auch. Ja.
Aber wenn ich die Frage muss ich jetzt stellen, du hast 5 Brüder. Ja. Bei uns war das klar, ich war der Jüngste und ich war der Beste. War das bei dir auch so?
Ja, nur dass die anderen das nicht geglaubt haben.
Ja.
Nein, aber es ist schon so, glaube ich, wenn du mit so vielen Geschwistern groß wirst, wir haben heute noch eine ganz, ganz enge Beziehung, wir haben durch meine tollen Eltern haben wir immer Ebenen gehabt, wo wir das miteinander austragen konnten und wo wir es dann auch mal wo wir es auch mal gegeneinander austragen konnten. Das ist, glaube ich, so ein Spielfeld, was vielen heute manchmal auch fehlt, denke ich oft so, ne? dass wir haben das, was viele so in Schulen oder so haben, das haben wir eigentlich schon im Hobbykeller gehabt. Ne? Das wirst du kennen, mit 6 Leuten, die so sehr verschieden sind, die alle ihre eigene Stärke haben, sich da gegeneinander messen oder miteinander messen oder zueinander kommen müssen. Das war bei uns so. Wir haben uns in der Musik getroffen, wir musizieren bis heute zusammen. Es gibt immer noch eine Band meiner ältesten Geschwister, die inzwischen schon ein bisschen älter sind, aber die spielen seit 40 Jahren zusammen, machen die Musik, haben es zwischendurch professionell auch gemacht und trotzdem hat jeder von uns 6 in seinen Bereich gefunden, in dem er auch der Beste sein durfte, was ja auch total wichtig ist, dass man dann, das war bei mir dann eben das Theater. Dann war dann immer auf dem Fußballplatz auch derjenige, der die meisten Rollen gemacht hat. Das war wirklich so. Ich hieß dann immer Tom Tölke, hieß ich dann immer, nicht Heinz Flohe, sondern Tom Tölke. Weiß ich auch nicht, hatte dann einer der Kinder dann immer gesagt. Und so ist das dann auch dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, dass das Theater neben dem Sport, der mich ja dann auch noch mit großem Zeitaufwand bis so 23 so begleitet hat, dann schon das Theater war. Das war mir sehr schnell klar.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, man hat dir die Pistole auf die Brust gesetzt und du hast dich für den ersten FC Köln vor lauter Schreck entschieden. Mhm. auch da hilft Humor in der jetzigen Zeit unglaublich weiter, kann ich mir vorstellen. Sport hat ja in alledem, was passiert, in den Siegen, in den Niederlagen, in ganz vielen Momenten, hat ja seine ganz eigene Sprache, seine ganz eigene Tragik und auch Komik. Ist Sport grundsätzlich so ein Feld, wo du sagst, das ist eigentlich eine ideale Blaupause fürs Kabarett?
Ja, das ist schon eine ideale Blaupause, weil natürlich Sport immer was mit Emotionen zu tun hat. Und das, was Menschen an einem Film hält oder an einem Theaterstück, sind meistens ja auch die Emotionen. Das ist ja nicht immer nur die kühle Analyse und der was weiß ich wie geschriebene Text oder so, sondern das ist ja das, was zwischen Menschen passiert. Und das beim Sport natürlich gibt es wenige Bereiche im Leben, die da so wunderbare Spielwiesen sind. Ne? Wenn einer verliert, man kann nicht versteckt verlieren, sondern man verliert beim Sport. Die Reaktion ist dementsprechend auch sehr 1:1 meistens. Genauso beim Gewinnen, bei skurrilen Dingen. Also da ist der Sport schon absolut super. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so eine, das ist natürlich nicht immer inhaltlich eine komplette Blaupause. Der 1. FC Köln ist schon mal auch inhaltlich eine komplette Blaupause. Ja, das ist ganz klar. Aber sind mehr so dieses Miteinander. Ne? Also wir haben, wenn wir bei Storno und im Sport genommen haben, dann haben wir sehr, sehr häufig auch gar nicht jetzt nur über Ergebnisse oder mein Gott, die hätten noch besser spielen können bei der Weltmeisterschaft, sondern wir haben manchmal so Situationen gespielt, wie zum Beispiel, wie der Frauenfußball sich vom Männerfußball unterscheidet. Das ist einfach so eklatant, weil die Männer einfach so doof sind, weil die Männer immer so glauben, sie würden da die total harten Kerle sein und dabei rollen die ja. Alex, du bist Sportjournalist, du kennst die Zahl genau. Ich habe mal gelesen, die Männer spielen nur 56 Minuten, glaube ich, von diesen 90. Der Rest ist der Ball im Aus, wird sich gerollt, diskutiert und aua geschrien. Die Frauen spielen fast 10 Minuten länger. Ne? Weil die einfach gefordert werden, aufstehen, sich die Hand geben, wie beim Handball, dann geht's weiter und so. Und daraus zum Beispiel, das ist natürlich dann was, wo man ganz schnell ein Stück rausmachen kann und wo man herrlich die Unterschiede zwischen einem Männerfoul und einem Frauenfoul spielen kann. Ja,
das, Du sagst das gerade ja, hast das ja auch von dir vorhin kurz angesprochen, dass du dann auf dem Spielfeld gerollt bist. Also Sport hat ja auch immer was mit Inszenierung zu tun, mit etwas darzustellen, etwas zu präsentieren oder so, also etwas zu inszenieren. Das hast du das beim Sport bei dir selber halt, hast du das auch festgestellt, dass du sowas dass du eher dazu neigt vielleicht?
Glaube ich schon, ja. Also ich möchte mich nicht unbedingt als pubertierenden Spielen sehen haben. Ich war Volleyballer und habe dann auch relativ schnell relativ hoch gespielt, also in der Regionalliga als 15-Jähriger, VBC Paderborn. Und dann waren wir da auch sehr, sehr erfolgreich, weil das so ein Jugendförderprojekt war mit einem damaligen Bundestrainer Jasikiewicz. Und da habe ich, wenn ich mir heute das so angucke, habe ich gedacht, mein Gott, wie siehst du denn aus? Weil ich natürlich mich lange vorbereitet habe, dann auch, wenn man in der Schule dann nachgespielt hat von Wetten, dass Burkhard Sude alleine gegen 6, ne, dann warst du natürlich als Auswahlspieler, haben die Leute ein bisschen Sommerfest und dann kamst du dann da rein und dann hast du mit 14, 15-Jährigen gegen die Lehrer gespielt oder so. Das war natürlich eine lange Vorbereitung, bis du wusstest, wie die Hose sitzt und wie die Haare liegen. Das geht uns nicht anders als, ging uns damals nicht anders als Bundesligaspielern. Ich glaube allerdings, dass das so ein bisschen gekippt ist. Das ist immer so eine Grätsche. Sport ist einfach, das sieht man immer, wenn man auch die eigenen Kinder mittlerweile Sport machen sieht, das ist ein unglaublich schönes Feld, durch diese Emotionalitäten eine Persönlichkeit wirklich zu entwickeln. Das ist jetzt, da sage ich ja nichts Neues. Ne? Dazu gehört auch dieses Kreieren einer Identität. Ne? Dazu gehört, wie laufe ich dahin, wie falle ich auf, indem ich mir die Lunge aus dem Hals laufe, weil ich technisch nicht so gut bin oder weil ich da einmal im Spiel kurz das Mätzchen bringe und alle machen wow oder so. Ne? Das geht ja durch den Körper, da erzählst du als über 50-Jähriger dann noch von, was du da als 15-Jähriger gemacht hast. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, diese Kippung, die mittlerweile da ist, ihr seid ja nun beide Medienmenschen, die halte ich dann auch für gefährlich. Mittlerweile ist das, glaube ich, so, ich erlebe gerade in diesen ganz hochgepeatschten Sportarten, das manchmal auch sehr kritisch, Alex und ich haben da oft schon ein bisschen drüber gestritten, dass, wenn du jetzt den Fußball nimmst, wo Milliarden Gelder ausgegeben werden, wo dieses Inszenieren manchmal vor dem ist, was eigentlich sportlich läuft. Ich bin immer verwundert, wie viele Menschen, Spieler da für Millionen vertickert werden. Ich frage mich, was ist denn? Meine Kinder kommen dann an und sagen, ey, Mucciapolli kommt für 21 Millionen von Wolfsburg. Und ich sage immer, Mucciapolli habe ich noch nie gehört, keine Ahnung, wer ist denn das? Ne? Keine Ahnung, kenne ich. Ja, aber er hat auch so. Und dann zeigen die mir Bilder, wo ich dann sehe, und dafür komme ich aus dem Bereich, dann kenne ich das, wie die inszeniert Fotos machen, wie die also schon gestylt sind zu irgendeiner Persönlichkeit, die eigentlich ganz weit weg ist von dem Eigentlichen. Und zwar, dass die einfach die Pocke da ins Tor tragen sollten. Da kann ich eine Spange rüber machen zu dem, was wir auf der Sportler-Ehrung manchmal erlebt haben. Das finde ich, da konnte man das immer so ein bisschen sehen. Wir haben keinen Spitzenfußball, leider nicht in Münster. Ne? Aber so immerhin einen, der zu der Zeit dann an der zweiten Liga geklopft hat. Und ich war immer total verwundert, dass du Leute wie Ingrid Klimke und andere Leute, die wirklich Weltspitzensachen gemacht haben, die kommen auf die Bühne und fragen zuerst, ey Thomas, wie geht's deinen Kindern? Ey, oder ey Alex, du hast heute eine andere Hose an. Ey, gestern hast du mich doch noch und so. Also was ganz Normales. Mhm. Und dann erlebst du teilweise im Fußball, ist das mittlerweile so nach unten gedrückt worden, dass diese Inszenierung da ist, dass Leute auf die Bühne kommen, die dann irgendwie sagen, hallo, hier bin ich. Und dann hat das gleich so einen Schal, der liegt bestimmt so. Und dann einer gibt dir gar nicht die Hand und so. Das ist jetzt gar nicht bashen, auch überhaupt gar nicht bashen von jetzt den Preußenspielern, sondern ich glaube, es liegt an dieser Sportart, wo mittlerweile schon in der Kreisliga angekommen ist, dass diese Inszenierung teilweise vor dem ist, dass du die Pocke mal erstmal da reinkriegst. Ne, liegt daran, dass in dem Sport das mittlerweile so wichtig geworden ist. Die Kinder werden überschüttet mit Trikots, mit Vorbildern und so. Und das sehe ich mittlerweile, dass da die Inszenierung manchmal im Sport auch nicht gut tut.
Ja. Das ist natürlich so, für euch als Kabarettisten ist das ja fast dankbar, dass sich der Sport in so einer Art und Weise teilweise präsentiert, dass man sagen kann, das ist ja ein riesiges Becken, wo man sich bedienen kann, also wo man mal etwas überspitzt darstellen kann, wo man mal wirklich jemanden auf die Schippe nehmen kann, wo man sagen kann, Mensch, das ist eigentlich ist das wenn man das, wenn alle anderen das nicht merken, dass das eigentlich jetzt fast ein bisschen lächerlich ist, dann können wir es nochmal einmal so richtig in die Form gießen, dann merken es aber wirklich alle. Ja. Eigentlich muss das ja, muss man da ja schon fast dankbar sein als Kabarettist.
Das ist so. Könnte ich zurückfragen. Da kennst du ja wahrscheinlich auch Momente, wo du bei so einer Übertragung dir Sachen anguckst und plötzlich denkst, das sind so ganz kleine Sachen. Ich will dir mal ein Beispiel nehmen. Wenn wir zusammen Sportschau gucken und da schießt jemand wie Gnabry ein Tor. Gnabry. Und dann macht er, wie diesen hier, ne? Wenn er abgeguckt hat von so einem NBA-Spieler. Kommt gleich an und ich gucke in dieses Gesicht und ich denke irgendwie, oh fuck, was ist das? Der hat gerade das 2-1 geschossen im Spitzenspiel gegen Leverkusen, sag ich jetzt mal einfach so. Und der macht als erstes so. Und dann gucke ich mir Heinz Flohr an. Das muss man vergleichen. Das mache ich mit den Kindern dann. Dann sage ich dann irgendwie, ey, merkt den Gnabry, jetzt gucken wir Flohr. Und die machen, und die springen dann rum und jubeln. Wo der Witz für mich, den musst du gar nicht schreiben, sondern da bist du genau bei dem, was ich gerade eben gesagt habe. Das ist für mich so eine Situationskomik, wie blöd ich das eigentlich und wie lustig ich das finde, dass also da so junge Kerle in sowas reingedrängt werden, dass also ein Berater wahrscheinlich auch sagt, mach bitte hier den hier. Alex, das wirst du vielleicht besser wissen, aber rühr da irgendwie da in so einem Pöttchen rum oder sowas und das ist deine Jubelpose und die machst du auf Facebook auch noch und dann kannst du das in dieser Werbung anhängen und dann passiert das. Da ist für mich dann so Gag-Potenzial drin. Ne? Mhm. Das sind ja oft die ganz kleinen Sachen, ne? Nicht die weltverbessernden Erklärungen für wie schlimm ist Fußball geworden. Ich liebe Fußball, ich liebe den Sport, aber an den Stellen können mich kaputt lachen.
Weißt du, warum Gnabry das macht? Was das ist, dieses Rühren? Das ist ein Momentum oder eine Sequenz aus Fortnite, aus dem Spiel Fortnite.
Ach so, ich hatte irgendwie, einer meiner Söhne hatte mir erzählt, das hätte er von irgendeinem NBA-Spieler
gekriegt. Ja, aber der hat es auch aus, die haben es eigentlich aus, es kommt eigentlich aus Fortnite. Und damit sind wir natürlich, dann haben wir natürlich den Brückenschlag, Profi, Millionäre, Social Media, Influencer. Absolut. Wo geht das hin, ne? Wo geht das hin? Und wobei ich sagen muss, dass Gnabry einer meiner Lieblingsspieler ist, obwohl er für Bayern spielt, ne? Ein unfassbar geiler Spieler, oder?
Absolut, absolut. Ein unfassbar geiler Spieler. Und das ist sowieso, wenn du dir das anguckst, was sich da getan hat. Ich sitze da jedes Mal begeistert vor und denke, ey, Wahnsinn, wie dieser Sport sich entwickelt hat. Und was das für ein, das ist ja für eine andere Liga. Da kannst du ja auch nicht mehr so sagen, das würde ich auch noch hinkriegen oder so. Ne? Hat ja jeder von uns, dass er mal so auf dem Sofa sitzt und sagt, ja, mich könnte er eigentlich auch noch anrufen oder so. Das ist ja echt eine andere, wie die auf kleinem Feld spielen und so. Da drehe ich durch, wenn ich das sehe. Dann finde ich alles klasse. Das ist auch gar nicht gegen diese jungen Leute. Ich glaube, wenn jeder von uns dreien, der da reinrutschen würde, der würde das genauso machen. Das ist einfach eine andere Welt, mit der man klarkommen muss. Trotzdem ist es immer für jede neue Welt auch wichtig, sich mit der alten Welt immer mal in der alten Welt sich spiegeln zu lassen. Weil es ist ja meistens die Mitte, die dann der Fortschritt ist, sage ich mal. Das war jetzt schlau, oder? Weiß ich gar nicht. War das schlau?
Uli, sag mal was. Ja.
Du hast doch einen Doktortitel, glaube ich, ne? Du musst das doch wissen, was schlau ist.
Doch, war schlau, hat mir gefallen.
Ja, aber akademischer, gerade wenn überbewertet oder so, ne? Also jetzt mal kein Standesdünkel, oder? Ich muss ja nochmal darauf zurückkommen, weil bevor wir dich hier auf dem Tablett durch den Raum tragen, ich habe Künstlerabi gemacht, ne? Also und das wollte ich echt nochmal wissen. Du weißt, was ein Künstlerabi ist? Uli will nicht zuhören mehr, weil ihn das jetzt nervt.
Künstlerabi, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei dir würde ich jetzt vermuten, Geschichte und Textiles gestalten oder sowas.
Genau, häkeln, 3,5. trotz einer einzelnen Sport, aber das nur als Einwurf nebenbei. Jetzt lass uns Uli feiern.
Genau, Uli hatte eine Frage.
Genau, ich hatte eine Frage. Ich würde ganz gerne wissen wollen, ob das eine Stärke oder dass es vielleicht auch so eine Aufgabe von Kabarett ist, dass man genau diese Dinge, die man irgendwo in der Welt, wir haben jetzt gerade den Sport genannt, die sieht man ja auch in ganz vielen anderen Kontexten, wo man sagt, meine Güte, das ist jetzt total überhöht, das ist vielleicht manchmal auch komplex, aber ist das vielleicht auch das Heilsame, die Aufgabe oder die Fähigkeit von Kabarett, solche Sachen einfach mal wieder runterzuholen und vielleicht einfach mal ein bisschen kleiner darzustellen und zu sagen, ach komm, das tut uns allen mal ganz gut, wenn wir da jetzt mal drüber lachen über sowas.
Ja, das hast du so schön gesagt, das kann ich eigentlich so genau stehen lassen. Gerade in der jetzigen Zeit.
Lass uns Halleluja singen.
Nein, das ist, ich sage das ganz ehrlich. Dahinter ist für mich im Moment auch ein sehr, das hat schon einen sehr bewegten Hintergrund, weil das hat sich total geändert. Das Kabarett war früher ja auch eher so eine, auch ein bisschen so ein Wutkanal. Ne? Wenn du dich mal so an Kabarett der Kindheit, wenn du dann Hildebrand oder so gesehen hast, da war die Aufgabe, aus einer kleinen Gruppierung raus zwischendurch auch Finger in Wunden zu legen und auch mal Wut rauszulassen und so. Die Gesellschaft hat sich so verändert und so viele, das würde sehr weit führen, das auszuführen, aber viele Stilistiken der Satire sind ja mittlerweile so brutal vergewaltigt worden im politischen Geschäft, wenn du dir Donald Trump ansiehst oder so, dass man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich Realität, was ist Satire, alles, was da passiert ist, alles, was mit der AfD passiert ist, da denkst du eigentlich, nee, das ist nicht mehr machbar, das ist ja so jetzt, das ist so jetzt scheiße, sowas haben wir früher geschrieben, das ist Realität. Und deswegen ist es genauso, wie du gerade gesagt hast, Uli, eigentlich muss man gerade in den jetzigen Zeiten das Kabarett dahin, glaube ich, bringen, dass wir uns nicht einreihen in der Reihe der Leute, die ständig klug die Welt als große Versteher erklären, sondern man muss kleine Teile rausnehmen, man muss einen kleinen Blick auf Dinge schmeißen, die Sachen so spiegeln, dass die Leute eher von der Bewegung nicht in die Wut kommen, sondern in eine Gelassenheit kommen mal wieder. In der Gelassenheit und in so eine Demut der Kompliziertheit unserer modernen Welt gegenüber. Das würde ich so verstehe ich deine Frage und ja, so würde genau. Ich dann auch direkt antworten. Ja. Weil ich glaube, das ist so eine, wir haben im Kabarett teilweise eine Bewegung, die mich manchmal, ja, bin ich ehrlich, wirklich auch zum Wegschalten bringt. Und ich hoffe, dass wir es auf der Bühne nicht so machen mit Storno. Oder ich weiß, dass wir es nicht so machen, sonst mache ich es falsch oder sonst könnte man mir das vorhalten, dass ich es falsch mache, weil mich das sehr treffen würde. Wir haben gerade so eine Bewegung, dass eigentlich Kabarettisten, die Aufgabe haben, das einen anderen Blickwinkel darauf zu schmeißen, einen sicherlich sehr kritischen Blickwinkel, aber eben einen verdrehten, einen Blickwinkel, wo die Leute sagen, da muss erst mal drauf kommen und darüber kriege ich aber jetzt mal so einen Peach, anders darüber nachzudenken. Jetzt im Moment ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, Kabarettisten, viele Kabarettisten, das streitet sich in dieser Szene auch sehr, im Moment, ihr verfolgt es ja auch in den Medien, stehen da und erklären also schlauer die Welt als andere, teilweise mit sehr erhobenem Zeigefinger und an vielen Stellen so, dass ich also wirklich zucke, wenn ich auch zusammen mal Sendungen gemacht habe, wir haben es jetzt gerade erlebt im Dezember mit einem Kollegen, wo ich da sitze in der Aufzeichnung und denke, das fällt mir fast schwer, jetzt danach auf die Bühne zu gehen. Das muss ich ganz klar so sagen, weil da werden wir zu Experten erhoben, die wir überhaupt gar nicht sind. Und das ist ein Problem dieser Zeit. Da kannst du jetzt schon wieder eigentlich die Spange rüber machen zu den Fußballern, die alle auch keine Schauspieler sind. Die sollen einfach jubeln, wie sie fröhlich sind. Die sollen ins Gesicht sollen sagen, leck mir am Arsch, ich hab's 2-1 geschossen. Genauso sollen die Kabarettisten auch sagen, ich verstehe die Welt auch nicht. Und wir haben im Moment mittlerweile Leute, die, da hast du das Gefühl, in Talkshows guckst du hin und dann weiß keiner Bescheid und dann fragst du den Kabarettisten und der macht dann den Schlausten, weil er sprachlich manchmal begabter ist als ein Virologe oder ein Politiker, ein nüchterner Politiker und der haut dann eine Pointe raus und am nächsten Tag reden alle über die Pointe. Es ist bedenkenswert, wenn wir mittlerweile die Heute-Show, die ich alle schätze, die Kollegen, die ich zum Teil kenne, das ist überhaupt nicht gegen die Kollegen, aber es ist doch eine schräge Bewegung, wenn wir mittlerweile laut Umfrage über 30% der jungen Leute bis 25 sehen die Heute-Show als eine Nachrichtensendung und ersten Informationskanal. Da läuft was falsch. Ja, das ist eine völlig verdrehte Situation. Und da muss man sich vielleicht irgendwann, ohne jetzt zu sagen, dass das natürlich keine Verbindung hat, aber wenn wir diese Blickrichtung so verdrehen mittlerweile, dann muss man sich natürlich nicht wundern, wenn Nazis sich irgendwo in Thüringen, Sachsen oder irgendwo auf der Welt hinstellen und was Gehässiges, Hetzendes, Furchtbares sagen und sagen, ach Leute, sowas ja nicht, mal war ja auch nur Satire und so. Ne? Wir müssen schon irgendwann wieder festlegen, was ist ernst, was ist Satire und dementsprechend müssen wir unsere Rollen da auch wieder finden. Und da habe ich im Moment ein bisschen Zweifel, ob das allen gelingt. Ich hoffe, uns gelingt das mit uns dreien. Gut, wir haben immer den Vorteil, dass wir drei verschiedene Meinungen auch manchmal ziellos und ergebnislos diskutieren können. Und trotzdem haben die Leute das Gefühl, dass wir diesen Diskurs führen.
Und das glaubst du, dass in so einer Heute-Show ein Oliver Welke sich dieser Rolle bewusst ist? Und wächst er vielleicht an dieser Rolle, wie auch ein Fußballer an der Aufgabe wachsen kann? Oder ist das zu viel verlangt?
Das ist eine gute Frage. Da müsstest du ihn wirklich selbst einladen und fragen. Ich kenne ihn aus einer Begegnung. Ich kann aber nichts dazu sagen. Das ist zu lange her und da gab es die heute schon noch nicht, um das zu vermuten. Ich glaube, das ist ein sehr toller Schreiber übrigens ja auch. Der schreibt ja auch vieles, was er da selbst erzählt und der macht das super und das ist auch kein Angriff gegen Olli Welke, sondern ich glaube, es ist ein, soll ich mal vielleicht einfacher sagen, was ich empfinde, wenn ich es sehe? Dann würde ich mir manchmal wünschen, dass alle demütiger reingehen. Ja, das sage ich mal. Vielleicht ist das meine eigene Prägung. Ich sage es ja auch nur als Beitrag. Ich sage es nicht als Evangelium, sondern ich sage es nur als Beitrag. Ich hoffe, dass er sich dieser Rolle bewusst ist und ich hoffe, dass er dementsprechend auch damit umgeht. Und das würde ich aber noch viel, viel eher in andere Richtungen sagen als in Olli Welkes Richtung.
Da ja. Gibt
es Kollegen, die da viel krasser unterwegs sind.
Aber wenn wir jetzt, wir gehen da mal weiter. Die Kabarettisten oder Satiriker sitzen ja im Parlament, ne? Wir nehmen die Partei.
Ganz genau.
Wie gehst du jetzt speziell damit um? Du, weil das ist ja im Prinzip dein Berufsstand, genauso wie mich Leute fragen, wie gehst du mit einem Mann vom Boulevard um oder mit irgendeinem Vogel von irgendeiner wilden Zeitung oder mit einem Zeitkollegen. Ne? Also wie gehst du mit der Partei um?
Ich habe die bewusst nie gewählt, weil ich das von vornherein scheiße fand, um es ganz klar zu sagen. Ich fand es scheiße, ich finde Titanic lustig, ich finde die Kollegen lustig. Nico ist einer der absoluten Entdeckungen gewesen der letzten 10 Jahre. Und der hat sich ja bezeichnenderweise genau aus diesem Grund jetzt aus der Partei gelöst. Genau aus dem Grund. Weil er sagt, ich kann überhaupt gar nicht mehr glaubhaft sagen, was ich überhaupt machen will politisch. Wenn ich immer als Satiriker hier agiere, dann wissen die Leute, weil Satire sehr, sehr unterschiedlich auf sehr unterschiedliche Synapsen trifft, dementsprechend sehr unterschiedlich verarbeitet wird. Ich weiß gar nicht, wo unsere Ebene ist. Wo ist unser Sprachkodex? Das weißt du ja überhaupt gar nicht mehr. Und wenn alle jetzt sagen, ja, man kann Politik auch mit Satire machen, da musst du immer davon ausgehen, dass 80% im Parlament sitzen, die diese Ebene Satire nicht verstehen oder nicht damit einverstanden sind. Ich bin da überhaupt nicht mit einverstanden, weil wir, glaube ich, die Dinge eher wieder in Klarheiten bringen müssen und erstmal uns wieder darauf einigen müssen, wo ist unser Konsens? Wo ist unsere Ebene, von der aus wir politisches Handeln diskutieren? Deswegen kann ich also mit der Partei überhaupt nichts anfangen, weil sie in meinen Augen gar nicht von dem, was sie politisch vorhat, sondern von der Art, Politik zu kommunizieren, ist das für mich ein Einfallstor für genau die andere Seite. Und die ist gefährlich, weil die hat noch einen Plan dahinter, anders als die Partei. Wenn die rechte Seite das auf der Ebene kommuniziert, wie es die Partei macht und immer sagt, ja, weißt du, jetzt hier so ein bisschen, ich sag jetzt mal die schlimmen Begriffe, mal ein bisschen einen kleinen Werbespruch mit Vergasung, das muss man doch nicht so nehmen. Ne? Ja, und dann stehst du da und dann hast du das Argument, ja, die Partei hat es doch auch so gemacht, dann argumentier mal dagegen. Da kannst du nicht gegen argumentieren, weil das Demokratie ist. Und dann wünsche ich viel Freude dabei, das ins Bremsen zu kriegen. Wir haben es gerade in Amerika erlebt, dass das, was wir als Totalsatire erlebt haben, nämlich Donald Trump, der so agiert hat, dass also eine der größten, erfolgreichsten Netflix-Serien umgeschrieben werden musste, weil die gesagt haben, der hat uns innerhalb von 3 Wochen komplett überholt. Das Drehbuch von House of Cards musste verändert werden, weil es auf einmal lapidar wurde gegen sein Handeln. Das sagt ja eigentlich alles. Wenn das überholt, dann hast du nachher die Menschen am Ende, weil die Rechten, die haben das vor. Das sind keine Spacken mit irgendwelchen Springerstiefeln. Die Zeiten sind vorbei. Ne? Da konnte man die noch leicht ausrechnen. Jetzt sind die da und wollen ein System verändern. Und das hast du in Amerika jetzt gesehen. Deswegen meine klare, kurze Antwort. Ich bin absolut für klare Kommunikation und nicht für Satire in der Politik. Entschuldige, wenn ich so lange ausgeholt habe.
Alles gut. Grundsätzlich ist es
ich,
ja so,
dass... Ich bin auch jetzt gerade, ich bin gerade aufgewacht jetzt wieder, Thomas.
Oh Mann. Jetzt ist es ja so, dass Satiriker stellen ja meist diese auch Personen des öffentlichen Lebens oder das Thema nicht wirklich in Frage, sondern es ist ja so, dass man, so wie wir es eben gesagt haben, man greift sich so einen Punkt irgendwie raus und macht da irgendwie einen Scherz drüber. Gibt das vielleicht Foren, wo du sagen würdest, oder Themen, wo du sagst, oh, das, da sollte man die Finger von lassen oder man müsste das besonders oder anders kenntlich machen? Dass man sozusagen, also weil man als Satire, also ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast es ja auch gerade gesagt, man sieht die Satiriker, Kabarettisten mittlerweile im Fernsehen. Und früher waren das, haben die so eine kleine Fußnote zum Weltgeschehen gegeben und heute sind das teilweise Stichwortgeber, wo man fast sagen muss, wow, jetzt müssen wir vorsichtig werden. Also gerade in diesen Zeiten, wo man von Verschwörungstheorien und diese Querdenker, die wir überall haben, und also dass man da vorsichtig sein muss, was man als Expertise gibt und wo man sagt, okay, also es ist ja immer doof, wenn man jetzt eine Pointe hat und hinterher sagen muss, das war ein Scherz, Leute. Gibt es vielleicht Foren, wie jetzt zum Beispiel das Fernsehen, wo man als Kabarettist, ja, zumindest in so einer Sendung wie Anne Will meinetwegen, wo man sagt, boah, das ist schwierig, da zu sitzen und da so eine, ja, da die richtige Form zu finden, also zu sagen, also meine eigentliche Aufgabe ist es ja vielleicht, oder mein eigentlicher Job oder mein Können ist es, jetzt ein Thema mal von der lockeren Seite zu sehen. Aber dass das sozusagen nicht nachher als Wahrheit wahrgenommen wird?
Das ist eine komplizierte Frage. Vielleicht ist es nicht die Frage des Forums, würde ich spontan sagen, sondern die Frage der Masse. Müssen alle Leute sich zu allen Dingen ständig äußern? Ich weiß das nicht. Nimm jetzt zum Beispiel die Impfstoffdiskussion. Da diskutieren wir innerhalb von 3 Tagen in 70 verschiedenen Talkshows darüber, dass wir alle noch keinen Impfstoff haben. Dann haben wir am zweiten Tag, haben wir den Impfstoff. Dann wollen wir den nicht nehmen, weil der gefährlich ist. Und dann schreien in der Parallelsender, schreien die Ersten schon auf und sagen, es ist für uns alle viel zu wenig da. Dann werden die Politiker durch die Gassen getrieben, weil sie das falsch verhandelt haben, weil die Europäer auch was mitkriegen. Parallel weiß man aber eigentlich, dass zum Beispiel die untersten 50 Länder auf dieser Welt, die ärmsten, 1,25% dieses Impfstoffs bisher gekriegt haben. Dass man nur so am Rande zu der gerechten Verteilung und unserem großen Aufschrei, es ist so wenig Impfstoff da. Also sprich, du hast 7, 8 innerhalb kürzester Zeit. Da komme ich gedanklich nicht mit. Deswegen glaube ich, ist es nicht eine Frage der Foren, sondern vielleicht mit dem Satz des Kollegen Ingo Börchers ganz gut zu erklären. Der hat neulich so wunderbar gesagt, es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
Bist du, also momentan würde ich mir vorstellen, als Kabarettist, das Jahr 2020, man kommt um dieses Thema Corona ja fast nicht drum umher. Bist du zurzeit ganz froh, dass man da nicht ein Programm drum schustern muss?
Doch, wir schustern. Wir haben schon 2 geschrieben quasi. Also 1 ist schon wieder weggeschmissen. Das können wir schon nicht spielen. Das ist schon, weil wir schreiben durchgehend, auch über dieses Thema. Und es quält ohne Ende, dass du immer über dieses beschissene Thema da schreibst. Das geht einem irgendwann auf den Keks. Aber alles hängt mit diesem Thema im Moment zusammen. Und ich bin da überhaupt nicht froh drum, sondern ich wäre nie froh drum, sondern die Themen, die auf der Straße liegen und die Themen, die die Menschen beschäftigen, das ist unser Ausgang unseres Berufs. Wir sind diejenigen, die, muss ich vorstellen, wir 3 sitzen jetzt am Tresen und dann fängt jeder von uns an zu erzählen. Der eine redet über seine Frau und seine Kinder, der nächste über Donald Trump oder über was weiß ich wie und der übernächste über ganz komplizierte marxistische Thesen oder sowas. Ne? Und das soll in unserem Programm alles Platz finden. Deswegen wird Corona natürlich auch drin sein, aber wir sitzen hier fast jeden Tag, wenn wir miteinander kommunizieren, mit den Kollegen zusammen und haben häufiger schon gehabt, Leute, ich gucke morgen nicht in die Nachrichten, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, weil mich das überflutet. Ich komme mir vor wie ein Mülleimer. Ich frage mich da manchmal, ihr seid ja nun 2 Menschen aus dem Bereich der Medien, dass auch wir alle in unseren privaten Umfelden, aber eben auch in Medien untereinander vielleicht etwas langsamer agieren. Früher gab es Vorfilter, da gab es Redaktionen, die haben erst überlegt, ob du eine Sendung über eine Talkshow über irgendwas machst und ob du sie einmal die Woche machst. Heute machen wir 25 und jeder muss was anderes machen. Und dadurch reden alle was noch gar nicht gefiltert ist und was morgen schon gar nicht mehr aktuell ist. Sehr schön wäre, wenn wir uns, glaube ich, in allen gesellschaftlichen Bereichen, und ich zähle jetzt mal sowas wie Medien als Institution dazu, vielleicht alle mehr dahin kommen würden, Filtermechanismen wieder einzubauen, auch in Parteien übrigens auch, überall, die uns die Möglichkeit geben, die Diskussion erst dann mal zu führen, wenn viele, auch schlaue Leute und Kenner, sich schon die Mühe gemacht haben, die wichtigen 5 Fakten herauszufiltern. Ich bin erschlagen, wenn ich morgens jeden Gockel, der irgendwie was im Interview erzählt, ich denke, oh, das ist ganz wichtig. Und dann mache ich die Zeitung auf und sehe, das ist aber ein völliger Gegensatz zu dem, was ich da gerade im Radio gehört habe und so. Da wirst du ja nervös. Geht euch das nicht so?
Doch.
Ja. Doch. Oder? Da kommt man nochmal schon dazu.
Ja.
Da gehst du mal gerne laufen, Alex, oder?
Ich gehe sehr gerne laufen, eigentlich täglich, und bin froh, dass ich dann meistens Musik höre.
Ja, genau.
Aber mir stellt sich die Frage in diesem schnellen Kontext, wie du das gesagt hast, was wäre jetzt, wenn irgendwer sagen würde, yo, ihr Jungs von Storno, ihr dürft jetzt auf die Bühne. Wie lange hättet ihr jetzt eine Vorlaufzeit, um auf die Bühne gehen zu können? Könntet ihr morgen auf die Bühne gehen zum Beispiel?
Wir können, so, jetzt, ich kann gleich vorbeikommen, Alex. Wenn du willst. Nein, also wir können.
Nee, meine Frau ist nicht da, deshalb lohnt sich das nicht.
Wir können sofort starten. Das liegt natürlich auch daran, dass wir mittlerweile, natürlich müssen wir uns immer absprechen, aber wir können auch spontan ganz viel machen. Musikalische Sachen müssen wir immer mal wieder vorher proben, weil das viel mit Handwerk so zu tun hat. Aber wir sind so dauerhaft im Kontakt bei den Dingen, die wir jetzt geschrieben haben. Die sind natürlich alle jetzt nicht bühnenerprobt, bis sie zu einer Bühnennummer werden. Das dauert immer, ne? Aber wir könnten sofort loslegen. Also wir haben neulich eine Radiosendung auf WDR5 eben gemacht und das ist nichts, kaum was dabei gewesen, was wir hier auf der Bühne gespielt haben. Halt, ne? Also das geht ratzfatz, zumal wir natürlich schon 17 Programme miteinander geschrieben haben. Das heißt, wir haben natürlich auch viel, was wir so aus dem Ärmel ziehen können.
Habt ihr allen Ernstes mal drüber nachgedacht? Ich meine, ihr habt auf eurer Homepage ein kurzes 10-Minuten-Video zum Jahresrückblick eingestellt. Das eint euch ja auch mit dem Sport. Ihr müsstet ohne Publikum auskommen. Hm. Jetzt ist bei dem Sport, sind jetzt Sondergenehmigungen getroffen worden, die Fußball-Bundesliga läuft. Habt ihr mal drüber nachgedacht, allen Ernstes sowas ohne Publikum zu machen, dass ihr euch auf eine Bühne stellt mit einer Kamera, mit einem Stream irgendwie?
Ja, wir haben 100 Angebote dazu gehabt aus unterschiedlichsten Richtungen. Und natürlich sind wir dem Gedanken nachgegangen, weil wir einfach unsere Geschichten loswerden wollen. Und wenn es, kannst du dir vorstellen, jetzt sind überall seit einem Jahr, arbeiten wir nicht. Also wir haben im Sommer, da haben wir ja sehr schnell eine Tournee gemacht auch, ne, Alex, so, was möglich war in dem Sommer mit weit auseinander im RW Aalenstadion und so, ne, mit 300 Leuten in so einer 3.500er Tribüne, diese Dinge. Wir wollen die Geschichten erzählen, deswegen haben wir natürlich auch über ein Streaming nachgedacht. Aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir eher die Leute, wie soll ich sagen, es darf nicht zu, was zu einem Theatererlebnis gehört, mehr. Zu einem Theatererlebnis gehört, die kommen da rein und dann trinken die was, haben ihre Frau im Arm, dann treffen die Nachbarn, dann quatschen die, sagen, guck mal, letztes Mal haben wir uns da gesehen und so, und dann können wir reden und dann kommen wir auf die Bühne und dann erzählen die. Das ist so ein volleres Erlebnis. Und ich glaube, wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir die Leute nicht zu sehr auf diese schnell abrufbare digitale Form umgewöhnen. Dementsprechend müssen wir sie dann auch wieder umgewöhnen, dass sie ins Theater kommen. Also uns fehlte da zu viel. Und deswegen haben wir uns entschlossen, eben dieses eine Video nur zu machen. Und wir werden im Februar wahrscheinlich noch ein zweites hinterher schieben. Aber beteiligen uns nach wie vor nicht an sozialen Medien und solchen Sachen, die das natürlich viel, viel größer machen würden. Ja. Habe ich das kurz genug beantwortet?
Alles. Also ich hätte zwei Fragen noch, wenn du dann auf der Bühne bist. Ja. Du bist ja auf der Bühne von, wenn man die Kollegen Rütter und Funke betrachtet, dann bist du der Agile, der Schlangenmensch, der Tänzer. Fehlt dir das? Fehlt dir das? Weil du das, weil das ja Sport ist und das ist ja quasi auch Sport. Jeden Abend machst du eigentlich Sport. Ist das etwas, was dir fehlt?
Ja, das fehlt mir total jetzt.
Fehlt was Körperliches?
Ja, das fehlt mir wahnsinnig, weil das ist wie ein Gespräch. Wenn es gut läuft, ist das sogar wie Küssen. Das ist einfach, wenn ich mich auf der Bühne bewege, ich merke das ja oft gar nicht. Oft sagen das die Leute, das ist einfach eine Form der Kommunikation. Das ist einfach eine Form, die zu dieser Sprache dazugehört, die das dann lustig macht und die dann diesen Effekt der Kommunikation dann irgendwie loslöst, das Lachen der Leute und sonst wie. Und mir fehlt das total. Mir fehlt dieses Auspowern auf der Bühne. Das ist ja dann wirklich, so ein Abend ist ja dann schon so wie so ein schönes Tennisspiel oder so ein 5000-Meter-Lauf oder so, ne? Und das fehlt. Und da kommt gepaart natürlich dann sowas zu, was nicht nur mit Körperlichkeit zu tun hat, sondern mit dem, dass es jeder Abend, auch wenn wir Programme dann 100-mal oder 100-mal spielen, jeder Abend in der Begegnung was aufregend Herausforderndes ist. Ne? Und das fehlt mir ohne Ende.
Ich bin ja in diesem Gespräch ein bisschen für den Bodensatz zuständig und deshalb stelle ich auch immer so die simpleren Fragen. Deshalb sage ich einfach, was dir wahrscheinlich auch noch fehlt, ist, du bist zwar erster FC Köln-Fan, aber ja. Ich weiß, dass die beiden anderen ganz, ganz tief unten im Keller anzufinden sind. Ja, fehlt dir das auch, dieses bisschen hämische, dieses bisschen verarschende, den Kollegen rüber reichen zu können? Das ist ja ein Jahr lang Spaß für dich eigentlich.
Ja, ne? Du hast ja große Freude daran, das weiß ich ja. Aber wir müssen natürlich dann auch auf so eine, gucken, wo so eine Firma hinfährt, ne? Wenn man sich dazu sehr beschippt nimmt oder so. Nein, bei Schalke ist es so, die beiden Kollegen sind da natürlich bei dem, was Schalke jetzt gerade durchmacht, sind die da sehr, sehr nüchtern und das ist mehr jetzt im Moment Therapie. Also ich glaube, es geht uns allen so, wenn wir das sehen, dass das ist schon unter der Ebene da zum Spott anzusetzen. Das tut wirklich echt ein bisschen leid, wie eine Mannschaft und so ein toller Verein. Und ich kenne viele Leute, die da gerade viel Kontakt mit Leuten, die da im Hintergrund bei Schalke arbeiten, bei Schalke hilft und so. Und da habe ich gemerkt, wie traurig diese Stadt ist. Ne? Das ist schon, das schmerzt im Moment. Ich will jetzt nicht melancholisch werden, aber das ist anders, als wenn wir beide, was in Köln steigt wieder ab und so. Und dann kannst du immer sagen, ja, und so. Da geht alles, ne? Aber Schalke ist das ist so schlecht, was die im Moment machen, dass du denkst, der Teufel ist drin. Ne? Das ist ja, haben wir noch nie erlebt.
Aber gibt es nicht was Schlimmeres, nichts Schlimmeres im Sport als Mitleid? Eigentlich, aus meiner Sicht, das Schlimmste, was da, also selbst ich sage ja mittlerweile, die tun mir leid.
Ja.
Schalke tut mir leid. Und wenn das aus meinem Mund kommt, ich schreibe nicht über Borussia Mönchengladbach, weil es nun mal der beste Club der Welt ist und ich kommentiere eigentlich Schalke.
Ja, die tun mir trotzdem leid.
Die tun mir leid. Die tun mir echt leid.
Es ist so. Uli, was bist du überhaupt für ein Fan? Wir reden hier gerade an der Kurve des Rheinlands entlang.
Ich sympathisiere ja sehr mit Bremen.
Mit Bremen?
Ja.
Was ist grün und stinkt nach Fisch oder so? Ging das doch, ne? War das nicht so?
Ich kann übrigens als Gastgeber alle Leute stumm schalten. Warte mal, wo ist denn diese Taste?
Nein, aber bei Werder ist das muss ich ja, ohne die jetzt in den Hintern zu kriegen, das finde ich ja mit Freiburg dann immer so, die Mannschaft, dass die da so ruhig bleiben bei dem, was die im letzten Jahr haben, die ja Ähnliches erlebt wie Schalke und dass sie da trotzdem ruhig geblieben sind. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt sagen, die haben natürlich erstklassige Köln-Spieler, haben die natürlich sich dann geholt mit Bittencourt und so. Es war noch einer, ne? Warte mal, Osako auch noch. Aber ich glaube, den wollte er wieder verkaufen. Ne? Komm, das schneiden wir weg. Also komm.
nein, das kann drin bleiben. Was ich total spannend finde, ich meine, wir biegen jetzt zeitlich jetzt auch gleich ein bisschen auf die Zielgerade ein. Man sieht das immer, wie er auf der Bühne steht, wie ihr zu dritt, das wirkt so total harmonisch und das wirkt so, man kann sich das fast gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da tatsächlich drinsteckt. Wie lange kann man das in Stunden, in Tage, also wie viel Arbeit steckt da drin, bis man so ein Programm stehen hat, bis so eine gute Pointe sitzt, bis man das wirklich alles so hat, dass man sagt, okay, und damit gehen wir jetzt raus zu den Leuten.
Das ist genauso wie im Sport. Also du wirst nicht deutscher Meister, weil du irgendwie ein gutes Trainingslager vorher gemacht hast und dann haust du es raus und dann hält das so eine ganze Saison. Sondern das ist ein Arbeiten, das geht über ein ganzes Jahr lang, Uli. Das ist so, du musst immer schreiben, du musst immer drüber nachdenken. Das heißt nicht, dass du jeden Tag auch ein Ergebnis hast. Ne? Das hast du beim Training ja leider auch nicht. Manchmal geht es in die andere Richtung und so. Das ist bei uns genauso. Aber wir arbeiten jeden Tag, wir schreiben jeden Tag. Dabei kommen meistens pro Programm 5,5 Stunden Texte raus. 5 Stunden, irgendwie sowas, genau. Also bleiben übrig, sagen wir mal, 70 Minuten, 80 Minuten. Und der Rest ist dann, alles, was da oben drauf kommt, das werden ja meistens 2 Stunden, die wir da auf der Bühne stehen. Manchmal sogar ein bisschen länger. Das sind dann Dinge, die sich dann wieder aus dem Spielerlebnis ergeben. Dafür brauchen wir diese Vortournee und dadurch brauchen wir natürlich die Auftritte im Laufe des Jahres, wo wir dann immer schon Sachen ausprobieren. Und dann ruft sich das nachher so ein. Aber das geht nur mit so 2 Kollegen, wie ich sie habe. Also wir sind ein total eingespieltes Team. Jeder macht die Dinge, die er auch, wo wir mittlerweile wissen, das ist dein Job, das ist meiner. Und das müssen wir zusammen machen. Da müssen wir auch manchmal zusammen kämpfen. Das gehört auch dazu. Das ist auch wichtig für so eine Kultur. Und wir sind natürlich nicht immer so einer Meinung, wie wir da auf der, na gut, auf der Bühne sind wir auch nicht mal einer Meinung, aber wir mögen uns sehr, sehr als Menschen. Aber natürlich haben wir da auch manchmal Strecken von Fight und nee, es muss in die Richtung oder scheiße, hier fehlt was oder so. Ne? Aber das ist wirklich ein ganzes Jahr Arbeit. Wir arbeiten durchgehend, ist aber nicht so schlimm. Ich weiß, als ich mal den wunderbaren Hans-Dieter Hüsch, den durfte ich mal kennenlernen. Und der hat mir, also da war ich ganz jung, und da hat er mir gesagt, ja Junge, du, ob du den Beruf machst oder nicht, ne, das hängt ja davon ab, ob du immer eine Geschichte zu erzählen hast. Ne? Und wenn du das nicht mehr hast, dann lass es sein. Und so ist das. Du hast jeden Tag eigentlich eine Geschichte zu erzählen, und deswegen kommst du da auch hin. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass du jeden Tag eine gute Pointe hast, aber die Sehnsucht, das zu entwickeln, ist so. So wie wenn du als Schreiber irgendwann sagen würdest, du, ich schreibe heute keinen Artikel, das geht ja auch nicht, ne? Oder ich mache kein Radio oder mache keinen, was weiß ich wie. Ja, Alex hat da aufgezeigt, wenn du...
Ja. Das ist ja fast ein Schlusswort. Uli, eigentlich ist fast alles gesagt, oder? Obwohl wir eigentlich noch ein, zwei Stunden weiter quatschen könnten.
Ja, das ist immer. Könnten wir tatsächlich. Aber okay, dann fasse ich mich zu kurz sozusagen mit der Zielgerade. Thomas, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Wow, das ist eine Frage. Wann habe ich das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Oh, da muss ich jetzt wirklich das letzte Mal zum ersten Mal... habe ich beim Handwerken eine Fräse benutzt. Das war auch das letzte Mal.
Möchtest du jetzt Applaus haben? Weil du sagst, du willst ja auch eigentlich immer zu Hause Applaus haben beim Frühstück, oder?
Ja, ich möchte jetzt Applaus haben, ja, genau. Also das ist, es tut so gut, habe ich so lange nicht mehr gehört, Alex.
Ja. Gut, solange Alex ist eingefroren mit der Internetleitung. Ja. Jetzt ist er wieder, ja. Und wenn du die Möglichkeit hättest, wenn es im Sommer wieder möglich ist, das Sommernachtskino in Münster, wenn die Leinwand irgendwann runtergeht und wenn du die Möglichkeit hättest, dass dort ein Satz, ein Zitat, irgendwas steht, was du als Botschaft gerne dort lesen wollen würdest, was wäre das?
Bei Storno sagen wir immer gerne auf der Bühne, statt Wut und Hass mehr Mut und Spaß. Das ist, glaube ich, was man derzeit weitergeben wird. Ich sage das immer, das hört sich wie ein Poesiealbum an, aber es ist einfach ein schöner, einfacher Satz. Es ist alles die Frage an, es ist alles die Frage der Liebe. Alles ist die Frage der Liebe. Und das hört sich jetzt sehr schmalzig an, aber ich habe da immer im Kopf, wenn ich diesen Satz sage, habe ich mal Roberto Benigni vor mir, den großen italienischen Komiker, der mal bei einer Oscarverleihung für seinen wunderbaren Film Das Leben ist schön über diese völlig versteiften Hollywood-Stars stieg, also er rannte über die Leute, über die Stühle und küsste alle und so. Und dieses Bild habe ich immer dabei, weil der ganze Saal, glaube ich, einer der wenigen Male in den vielen Jahren, die es das jetzt schon gibt, zur Oscar-Verleihung, nur durch diese Geste, dass er also alle abknutscht und nachher sich auf die Bühne stellt und sagte, ich möchte mit jedem von euch jetzt schlafen, aber so schnell schlafe ich euch alle nicht. Und das bricht so viel auf, dass ich manchmal denke, wenn ich auf der Bühne stehe und man hat so viele Dinge von Weltgeschehen und gerade in letzter Zeit über so ja auch viele trübe Dinge dann nachgedacht, geschrieben oder erzählt, dass wenn man mal so auf diese wesentlichen Dinge zurückkommt, die wir auch damals bei uns auf der katholischen Schule mal so gelernt haben, letzten Endes, liebe Freunde, dann ist das, glaube ich, das, was uns mal ein bisschen wieder erdet. Das war jetzt ein bisschen das Wort zum Sonntag, aber es ist ein bisschen meine Überzeugung. Ich hoffe, dass ich das in meinem Leben auch irgendwo hinkriege.
Alles klar, super. Thomas Philipsen, ganz vielen Dank, dass du zu Besuch gewesen bist.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich könnte jetzt noch länger erzählen. Ich hoffe, das ist mein Naturell, dass ich beim Denken rede. Manchmal denke ich auch nicht und rede trotzdem.
auch den habe ich jetzt nicht verstanden, aber
okay. Schreib ihn dir auf und denk morgen drüber nach.
Dann so mache ich es. Dankeschön. Danke, Thomas.
Danke dir. Ja.
Alles Gute.
Ja. Bis dann.